Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. Guten Abend. Großbritannien hat gewählt. Am Tag nach der Wahl beschäftigt uns in dieser Sendung neben dem Wahlergebnis und den Reaktionen darauf verstärkt, wie es nun weitergehen soll, sowohl in London wie auch in Brüssel. Denn eines scheint klar, der Brexit wird kommen Ende Januar. Das Interview dazu mit Gerhard Dannemann, Großbritannien-Experte an der Humboldt-Universität in Berlin, habe ich vor der Sendung geführt. Sie hören es in voller Länge in wenigen Minuten. Das zweite große Thema in unserer Sendung dreht sich um die zwei Großen der Weltpolitik, die USA und China. Die beiden Großmächte haben sich auf Detail eines Handelsabkommens verständigt. Die nächste Runde an geplanten Strafzöllen ist wohl vorerst abgewendet. In Washington rückt unterdessen ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten näher. Auch dies Thema dieser Sendung, an deren Ende wie immer um kurz vor Mitternacht die Presseschau steht. Thema dort unter anderem die Wahl in Großbritannien. Beginnen wollen wir aber, wie angekündigt, in Washington. Seit Monaten schaut die Welt wie gebannt auf den Handelskrieg zwischen den zwei Big Playern des Globus, den USA und China. Schon vor rund 8 Wochen hatte der amerikanische Präsident Trump Entwarnung gegeben, eine Einigung auf ein Teilabkommen sei erzielt worden. Nun ist es wohl final soweit, die nächste Runde an geplanten Strafzöllen abgewendet. Thorsten Teichmann.
China und die USA haben ein weiteres Mal erklärt, ein Durchbruch bei der sogenannten Phase 1 für ein neues Handelsabkommen sei gelungen. Das war auch dringend notwendig, denn sonst wären am Sonntag weitere Zusatzzölle von 15% auf bestimmte Importe aus China in Kraft getreten. Die Einigung ist jetzt womöglich eher ein weiterer Waffenstillstand.
Die bisherigen Zölle bleiben größtenteils bestehen. 25% auf Waren im Wert von 250 Milliarden US-Dollar. Und wir nutzen sie als Grundlage für Verhandlungen zum Deal der Phase 2. Auf Waren im Wert von 120 Milliarden Dollar verlangen die USA statt 15% aber nur noch 7,5%. China habe strukturellen Veränderungen zugestimmt, erklärte US-Präsident Trump die Einigung. Es umfasst das produzierende Gewerbe, die Landwirtschaft, viele Regeln und Regulierungen. Es ist Phase 1, aber es umfasst viele große Dinge. Trumps Handelsbeauftragter Lighthizer sprach von einer Vereinbarung, die die Handelsbeziehungen neu balanciert. Das Abkommen sieht vor, dass die USA im Gegenzug schrittweise Zölle für Importe aus China abbauen. Ob der Vertrag tatsächlich unterschriftsreif ist, bleibt bisher offen. US-Präsident Trump kündigte nur an, dass Verhandlungen zu einer sogenannten Phase 2 unmittelbar beginnen sollen.
Aus Washington berichtete Thorsten Teichmann. Es ist erst der dritte Präsident in der Geschichte der USA, der ein solches Verfahren über sich ergehen lassen muss. Donald Trump muss ein Votum über ein Amtsenthebungsverfahren im Repräsentantenhaus über sich ergehen lassen. Der Justizausschuss im US-Repräsentantenhaus hat sich für die Einleitung eines offiziellen Amtsenthebungsverfahrens ausgesprochen. Das vielbeschworene Impeachment. Aus Washington berichtet Torben Ostermann.
Anders als am Donnerstag dauerte die heutige Sitzung im Justizausschuss nur wenige Minuten. Ausschussvorsitzender Jerry Nadler fackelte nicht lange, kam gleich zur Sache und ließ zunächst über den ersten Teil der Anklage im Amtsenthebungsverfahren abstimmen. Hier wird US-Präsident Donald Trump Machtmissbrauch vorgeworfen.
The question now is on Article 1 of the resolution, impeaching President Donald J. Trump for abusing his powers. The clerk will call the roll.
Einzeln wurden die Ausschussmitglieder befragt, ja oder nein. Das Ergebnis, wenig überraschend, verläuft exakt an der Parteilinie entlang. Sämtliche Demokraten stimmen mit ja, die Republikaner mit nein, 23 zu 17. Anklagepunkt 1 ist abgesegnet.
Mr. Chairman, there are 23 ayes and 17 noes.
The article is agreed to.
Eigentlich hätte die Abstimmung bereits am Donnerstag stattfinden sollen, doch nach 14 Stunden beendete Jerry Nadler den Debattenmarathon. Den ganzen Tag hatten Republikaner und Demokraten diskutiert und vor allem gestritten. Die Parteien stehen sich unversöhnlich gegenüber. Die Republikaner werfen den Demokraten vor, einen Rachefeldzug zu führen. Die wiederum halten Trump für schlicht ungeeignet. Es ist verständlich, dass Republikaner loyal zu ihrem Präsidenten sind. Aber die Loyalität zu unserem Land und unserer Verfassung sollte stärker sein. Die Republikaner kontern. Nach all diesen Anhörungen bekommen wir jetzt Machtmissbrauch serviert? Mit irgendwelchen Beweisen basierend auf gefälschten Statements?
vague statements.
Heute lief es deutlich ruhiger. Auch über den zweiten Anklagepunkt, in dem Trump vorgeworfen wird, den Kongress bei seiner Arbeit behindert zu haben, war schnell abgestimmt. Wieder 23 Ja und 17 Nein-Stimmen.
Mr. Chairman, there are 23 ayes and 17 noes.
The article is agreed to.
Jerry Nadler beendete daraufhin die Sitzung.
Committee is adjourned.
Nächste Woche wird dann im Repräsentantenhaus über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump abgestimmt. Es gilt als äußerst wahrscheinlich, dass die mehrheitlich demokratische Kammer für das Impeachment stimmen wird. Dann beginnt das Verfahren im Senat. Hier sind Trumps Republikaner in der Mehrheit. Daher rechnet momentan niemand damit, dass Trump am Ende tatsächlich seines Amtes enthoben wird.
Aus Washington, Torben Ostermann. Blick nach London. Es war ein Erdrutschsieg für Boris Johnson und seine konservativen Tories, was gestern am späten Abend schon nach den ersten Prognosen ziemlich deutlich war, hat sich im Verlauf dieses Tages noch einmal manifestiert. Eine absolute Mehrheit für die Tories und ein triumphierender Boris Johnson. Damit kann er das Land wohl Ende Januar aus der EU führen, während die Labour Party um ihren Frontrunner Jeremy Corbyn krachend einbricht. Triumphiert auch die schottische Nationalpartei und legt kräftig zu. Und genau von dort, aus Schottland, droht Johnson nun neuer Ärger. Tobias Armbrüster berichtet aus London.
Let's get Brexit done. But first, my friends, let's get breakfast done too.
Vor dem Brexit also erstmal Breakfast, Frühstück. Boris Johnson war das heute Morgen nach einer für ihn sehr erfolgreichen Wahlnacht. Er regiert im Unterhaus künftig mit einer komfortablen absoluten Mehrheit. 80 Abgeordnete mehr als die Opposition. Und er kündigt deshalb vor seinen Anhängern an, dass die Zeit der Hängepartien im Parlament endgültig vorbei ist.
Well, we did it. We did it.
Wir haben es geschafft. Wir haben die Hindernisse beiseite geräumt und alle Verzögerungen aufgelöst. Nichts kann uns jetzt noch aufhalten. Aller Voraussicht nach wird Boris Johnson schon kommende Woche seinen Brexit-Deal im Unterhaus einbringen. Ende Januar will er den Austritt aus der Europäischen Union dann perfekt machen. Ob sich die Opposition bis dahin noch einmal auflehnt, das ist fraglich. Denn vor allem die größte Oppositionspartei hat bei dieser Wahl ein Debakel erlebt. Labour verliert ein Viertel der Sitze im Unterhaus.
Are you going to resign, Mr. Corbyn?
Treten Sie zurück? Das war die Frage, die sich Labour-Chef Jeremy Corbyn stundenlang anhören musste. Dann seine Ankündigung. Ja, er werde seinen Hut nehmen, aber nicht sofort.
I will discuss with our party to ensure there is a process now.
Ich werde das mit meiner Partei jetzt besprechen. Ich will sicher gehen, dass wir über dieses Ergebnis noch einmal reflektieren und dass wir anschließend die richtige Strategie auswählen. Ich werde die Partei in dieser Phase begleiten. Es könnte allerdings sein, dass viele Labour-Anhänger und auch Abgeordnete schon jetzt die Geduld mit Corbyn verloren haben. Denn unter seiner Führung hat die Partei bei dieser Wahl viele einstige Hochburgen verloren. Wahlkreise in ehemaligen Bergbaugebieten im Norden Englands zum Beispiel. Viele dort haben sich jetzt für einen konservativen Kandidaten entschieden, so wie diese Frau heute in Yorkshire in einer Sendung der BBC.
First time ever and I've done it. I just had no faith in Jeremy Corbyn.
Es ist das erste Mal gewesen, dass sie Tories wählt, sagt sie. Sie habe einfach kein Vertrauen zu Jeremy Corbyn. Und dieser junge Mann pflichtet ihr bei. Corbyn sei unpopulär und die Leute hätten vor allem einen schnellen Brexit gewollt.
The problem is, it was a popularity. People did not like Jeremy Corbyn a lot and what he had to say, but people wanted Brexit.
Genau beim Brexit wollte sich Jeremy Corbyn in diesem Wahlkampf aber nicht festlegen und ist damit krachend gescheitert. Auch die Liberaldemokraten sind Verlierer dieser Wahl. Gestartet sind sie mit der klaren Ankündigung, wir wollen den Brexit rückgängig machen. Gebracht hat ihnen diese Aussage nichts. Sie verlieren einen Sitz im Parlament, nämlich ausgerechnet den ihrer eigenen Parteichefin Jo Swinson. Und trotzdem gibt es neben Boris Johnson noch eine Gewinnerin, die schottische Nationalpartei nämlich. Die hat ihre Führung in Schottland noch einmal deutlich ausgebaut und sieht jetzt Rückenwind für ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum. Das sagt zumindest die Parteichefin Nicola Sturgeon. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass jede Person, die uns gewählt hat, die schottische Unabhängigkeit will. Aber das Ergebnis zeigt sehr klar, dass die Menschen bei uns noch einmal die Wahl haben möchten, wo sie Schottland in Zukunft sehen. Diese Unterhauswahl hat also ein klares Ergebnis gebracht mit einem klaren Gewinner, Boris Johnson. Und trotzdem bleibt vieles im Unklaren. Nicht nur die Zukunft Schottlands, sondern auch, wie sich der alte und neue Premierminister eigentlich die langfristigen Beziehungen zur EU vorstellt. Bei dieser Frage könnten auf das Unterhaus und auch auf die EU im kommenden Jahr wieder turbulente Zeiten zukommen.
Tobias, Tobias Armbrüster berichtet. Über Monate hinweg waren Großbritannien und der Brexit die beherrschenden Themen in der europäischen Hauptstadt. Und nun, nach der Wahl, wie fallen sie aus, die Reaktionen? Paul Vorreiter hat sie in Brüssel zusammengetragen.
Der Weg zum Brexit Ende Januar kommenden Jahres ist nach der Wahl im Vereinigten Königreich wohl frei. Das schien auch Luxemburgs Premier Bettel heute so zu sehen, als auf den Wahlausgang angesprochen wurde.
End of the story. Ich glaube, die Leute möchten Klarheit haben und ich hoffe, dass wir die jetzt auch endlich auf der anderen Seite vom Ärmelkanal auch bekommen.
Auf der kontinentalen Seite des Ärmelkanals haben die Staats- und Regierungschefs schon mal für Klarheit gesorgt. In ihrer Gipfelerklärung riefen sie das Vereinigte Königreich auf, den Austrittsvertrag fristgerecht zu unterschreiben und erklärten sich bereit, rasch nach dem Brexit-Termin über die zukünftigen Beziehungen zu verhandeln, die in einer engen Partnerschaft münden sollen. Was diesen Teil angeht, stehe man schon jetzt unter Zeitdruck, wie Kanzlerin Merkel in Brüssel erklärte.
Das sind ja eine große Bandbreite von Beziehungen in Handelsfragen, in Fragen der Fischerei, aber dann auch in den Fragen der Zusammenarbeit bei der Cybersicherheit im außenpolitischen Bereich und so weiter. Das heißt, unser größter Knackpunkt wird sein, dass wir diese Verhandlungen sehr schnell machen müssen.
Ende des Jahres 2020 läuft die Übergangsfrist nach dem Brexit-Termin aus. Bis dahin ist Großbritannien zwar kein EU-Mitglied mehr, aber im Binnenmarkt und in der Zollunion. Für die Zeit danach ist es notwendig, ein neues Abkommen zu schließen, das die zukünftigen Beziehungen regelt. Aber dass das noch zeitlich hinhaut, bezweifelt man in Brüssel. Auch wenn der britische Premier Johnson es bislang abgelehnt hatte, mit Blick auf sein Wahlergebnis und die für ihn günstigen Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus, könnte er sich überraschenderweise doch vielleicht zu einer Fristverlängerung entschließen. Für Klärungsbedarf an Tag 2 des EU-Gipfels sorgte zudem noch der nächtliche Klimakompromiss. Zwar bekennen sich die Staats- und Regierungschefs zum Klimaneutralitätsziel 2050, also ab da keine neuen Treibhausgase mehr auszustoßen, aber Polen bleibt zur Implementierung noch mehr Zeit. Das heißt, Polen soll sich dem Ziel erst später verpflichten und zunächst darüber nachdenken, wie es das Klimaneutralitätsziel umsetzen kann, was dem Land deswegen besonders schwerfällt, weil es stark von Kohleenergie abhängig ist. Das Thema soll nochmal im kommenden Sommer auf die Tagesordnung kommen.
Soyons très clair.
Seien wir ehrlich, dieser zeitlich begrenzte Ausschluss verhindert keineswegs, dass die EU hier vorankommt und er verlangsamt auch die Einführung des europäischen Grünen Deals nicht. Und falls sich Polen dem Ziel nicht verschreiben sollte, wird es von den europäischen Finanzhilfen ausgeschlossen werden.
Pologne ne confirmait pas sa participation à cet objectif. Elle se placerait elle-même en dehors des mécanismes européens, notamment de solidarité financière.
So interpretierte Frankreichs Präsident Macron das Gipfelergebnis. Polens Ministerpräsident Morawiecki sieht dagegen den Weg für sein Land frei, die Energiewende langsamer anzugehen.
Uzyskaliśmy jednocześnie też zapis.
Wir haben eine Formulierung hinbekommen, die es dem Rat auferlegt, bei neuen Gesetzen die Gipfelergebnisse dieses Europäischen Rates zu akzeptieren. Oder einfach ausgedrückt, alle Gesetze müssen den polnischen Standpunkt berücksichtigen, also dass sich Polen in seinem Tempo dem Klimaneutralitätsziel nähern wird. Damit dürfte der Klimakompromiss bei folgenden Gipfeln noch für viele Diskussionen sorgen. Substanziell wenig Neues gab es am zweiten Gipfeltag bei den zu behandelnden Wirtschaftsthemen. Sowohl beim Ausbau des Euro-Rettungsschirms ESM als auch bei der Stärkung des europäischen Bankensystems. Ein Aufruf der Staats- und Regierungschefs, an den Details müsse weiter gearbeitet werden. Kanzlerin Merkel verabschiedete sich von dem voraussichtlich letzten EU-Gipfel in diesem Jahr in der Hoffnung, nicht durch unerwartete Krisen nochmal nach Brüssel geschickt zu werden.
Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Ich wage das mal, dass wir uns vorher nicht mehr sehen in dieser Konstellation, vorauszusetzen und einen guten Beginn fürs neue Jahr.
Über die Reaktion auf die Wahl in Großbritannien berichtete für uns aus Brüssel Paul Vorreiter. Und über diese Wahl in Großbritannien und ihre Nachwirkungen habe ich gesprochen vor der Sendung mit Gerhard Dannemann, Großbritannien-Experte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und ich habe ganz formell angefangen mit guten Abend.
Guten Abend.
Ja, Boris Johnson ist also der große Sieger. Und jetzt?
Und jetzt? Jetzt wird er erstmal relativ schnell das Parlament zusammenrufen, ein Gesetzgebungsprogramm vorlegen und vor allem vor Weihnachten noch versuchen, dieses Austrittsabkommen durch das Parlament zu bekommen. Und es sieht ganz so danach aus, dass das klappen wird, sodass dann tatsächlich Großbritannien zum 31. Januar 2020 aus der EU ausscheiden wird mit einer Übergangsphase bis Ende 2020. Nur was danach kommt, das ist noch sehr, sehr unsicher.
Also bis zum 31. Januar kommt auch nichts mehr dazwischen.
sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich wüsste nicht was. Die Abgeordneten sind gewählt worden, genau mit diesem Programm. Boris Johnson hat eine Mehrheit von 80, wenn man es genau nimmt, sogar 87, weil die Abgeordneten von Sinn Féin nie auftauchen. Und das, denke ich, dieser erste Schritt, der geht durch. Aber wie dieses Freihandelsabkommen mit den EU aussehen soll, was ja angeblich Ende nächsten Jahres schon unter Dach und Fach und ratifiziert sein soll, das ist sehr, sehr unklar. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass das klappen wird. Und ich halte es auch für wahrscheinlich, dass dann wieder große Differenzen innerhalb der Tory-Partei und den Abgeordneten und innerhalb der Regierung auftreten werden.
Das muss denen doch eigentlich jetzt schon klar sein, oder?
Ja, natürlich. Das Ziel war, gewählt zu werden. Und man hat das sehr gut gemacht aus der Perspektive der konservativen Partei. Man hat einen extrem griffigen Slogan gefunden, Get Brexit Done. Man hat alles genau darauf zugeschnitten und man hat dann noch, um Labour etwas auch in die Parade zu fahren, relativ großzügig Wahlgeschenke versprochen für den Gesundheitsdienst, für Bildung und für Sicherheit, Innere. Das sind natürlich auch Kernanliegen von Labour-Wählern. Und wie genau man dann da reingeht in das Freihandelsabkommen, darüber hat man sich wahrscheinlich genauso wenig Gedanken gemacht, wie man sich, als Boris Johnson zum Premierminister ernannt wurde, darüber Gedanken gemacht hat, was genau man mit der EU da aushandeln will. Fing ja auch relativ planlos an.
Wie, Herr Dannemann, kann das sein?
Das ist alles logisch, wenn Sie es aus der Perspektive der jeweiligen Akteure sehen. Und die sind natürlich daran interessiert, Boris Johnson ganz sicher, vorher auch Theresa May, die nächste Woche in der Politik zu überstehen und eben halt die Krisen erstmal unter Kontrolle zu kriegen. Das ist der Grund, warum so lange nichts entschieden wurde. Es wurde ja jahrelang eigentlich nicht richtig verhandelt. Das, was jetzt anfängt, nach Weihnachten, wie sieht die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen aus? Wie sieht so ein Abkommen aus? Sollte nach dem ursprünglichen Plan am 1. Juli 2017 verhandelt werden. Und das ist nicht passiert. Und auch Boris Johnson hat diese Zeit da nicht entsprechend genutzt. Deswegen werden wir jetzt also erst, denke ich, im Januar sehen, auf was das nun hinauslaufen wird. Und da gibt es schon ein paar Probleme.
Griffige Slogans, das hatten Sie schon angesprochen. Um die ist Boris Johnson gemeinhin nicht verlegen. Let the healing begin, hat er gesagt.
Ja.
Sinngemäß, lass den Heilungsprozess beginnen. Ja. Beginnt der jetzt?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also eine Sache hat diese Wahl ja tatsächlich entschieden. Der Brexit wird stattfinden. Und die politische Gegenbewegung oder ein Teil davon, die für ein Referendum kämpfte und für einen Verbleib, gibt gerade auf, weil es offensichtlich passieren wird. Und wenn es nichts mehr zu gewinnen gibt auf diesem Gebiet, dann kann das schon sein. Aber die britische Gesellschaft hat sich darüber tief zerspalten, tiefer als man hätte vermuten können. Und so einfach wird das nicht sein. Das Johnsonsche Rezept ist eben halt, etwas wieder politisch in die Mitte zu gehen und eben halt, wie gesagt, in Gesundheitsdienst, Bildung und in innere Sicherheit zu investieren. Aber ganz offen ist, wie auf dieser Wirtschaftsebene das aussehen wird, wird jetzt eine Freihandelspolitik betrieben, werden Standards im Umweltschutz, im Arbeitnehmerschutz, im Gesundheitsschutz, Verbraucherschutz, sollen die abgesenkt werden? Das alles sind noch offene Fragen. Das ist das, was man sinnvoller sagt. Weil sie sagt als Premierminister, am Tag, wo man dann die Wahl gewonnen hat, ich darf daran erinnern, dass Theresa May sowohl nach ihrer ersten Ernennung 2016 als auch nach der Wahl 2017 ähnliche Botschaften genau vor diesem Pult, vor Downing Street Number 10 von sich gegeben hat.
Mhm. Was glauben Sie denn, Herr Dannemann, welchen Boris Johnson wir in den Verhandlungen mit der EU erleben werden? Den liberalen Londoner Bürgermeister oder den Populisten aus dem Wahlkampf?
Es kann sein, dass Boris Johnson das noch nicht weiß. Ich weiß es jedenfalls nicht. Das ist die große Frage. Was wird jetzt als nächstes passieren? Die Rede, wie gesagt, die er heute vor Downing Street 10 gegeben hat, klingt eher so nach dem eher liberalen Londoner Bürgermeister. Wir kriegen das jetzt hin und dann ist auch wieder gut. Und dann kümmern wir uns um die alle anderen Sachen. Aber ich glaube halt, wie gesagt, nicht, dass Boris Johnson da einen fertigen Plan hat. Technische Details interessieren ihn nicht. Auch nicht, nachdem er die Verträge ausgehandelt hat, wird er immer wieder dabei erwischt, dass er den genauen Inhalt überhaupt nicht kennt und ins Blaue hinein Sachen verspricht, die da nicht drinstehen. Und so wird also gerade, denke ich, ein ziemliches Gerangel unter seinen Beratern stattfinden, in welche Richtung es jetzt nun primär gehen soll.
Was wir wissen nach dieser Wahl, Herr Dannemann, ist, dass Labour eine Klatsche bekommen hat. Da ist jetzt Wundenlecken angesagt, oder?
Ja, da ist jetzt auch Aufarbeitung angesagt und damit wird Labour sich nicht ganz einfach tun, denn viele der Probleme waren vor der Wahl schon bekannt. Labour ist immer mehr in die Kritik geraten für antisemitische Äußerungen einzelner Mitglieder. Das ist nicht richtig aufgearbeitet worden. Labour hat einen internen schwelenden Konflikt zwischen den vielen jungen Mitgliedern, die mit Jeremy Corbyn, als der zum Vorsitzenden ernannt wurde, in die Partei eingetreten sind und diese Momentumbewegung aufgemacht haben, die sich sehr viele Feinde gemacht hat, weil sie sehr viele andere Leute aus Positionen vertrieben hatten. Das sind also Flügelkämpfe links und eher in der Mitte angesagt. Dann gibt es noch weiterhin dieses Dauerproblem, das Labour mit den Gewerkschaften hat, die Labour teilweise bezahlen und die sehr viel Einfluss in Labour haben, aber die haben manchmal natürlich auch andere Prioritäten als die Partei. Das alles wird jetzt wieder aufs Tapet kommen, es wird wieder diskutiert werden. Die Frage ist eben halt, gibt es eine Neuausrichtung nach dieser Wahl oder gibt es sie nicht?
Eine weitere Gewissheit nach dieser Wahl scheint zu sein, dass Schottland Konsequenzen zieht. Schon kommende Woche will Regierungschefin Nicola Sturgeon ein neues Unabhängigkeitsreferendum anschieben.
Ja.
Zum Schluss, Herr Dannemann, bricht da Großbritannien gerade auseinander?
Naja, das kann passieren. Das haben auch alle gesagt, dass der Brexit so etwas befördern kann, sowohl Nordirland als auch Schottland. Erstmal passieren wird nicht unmittelbar was, denn für ein solches Referendum braucht die schottische Regierung und die schottische erste Ministerin die Zustimmung aus Westminster und die wird unter der Regierung Johnson nicht oder jedenfalls nicht so schnell gegeben werden. Ich denke, die schottische Regierung will jetzt vor allem politischen Druck aufbauen und eben halt damit auch weitere Solidaritäten, weitere Unterstützung in Schottland für sich produzieren, dass dann vielleicht zu einem späteren Termin tatsächlich ein zweites Unabhängigkeitsreferendum stattfindet. Jedenfalls, dass die schottischen Nationalisten bei den anstehenden schottischen Parlamentswahlen stark abschneiden. Ich denke, das sind so die politischen Strategien in Edinburgh.
Professor Gerhard Dannemann von der Humboldt-Universität in Berlin. Vielen Dank.
Gerne.
Seit zwei Wochen läuft sie schon, die Klimakonferenz in Madrid. Wirft man einen Blick auf das ursprüngliche Programm, stellt man fest, eigentlich sollte sie heute vorbei sein, doch dem ist nicht so. Es geht in die Verlängerung. Trotz großer Demos und dringender Aufrufe für mehr Tempo beim Klimaschutz laufen die Verhandlungen zäh. Auch Deutschland ist noch nicht zufrieden. Und so gehen die Verhandlungen der knapp 200 Staaten weiter. Vor allem Umweltschützer machen Druck und haben nun die Staatschefs und die Staaten generell zum Handeln aufgerufen. Georg Ehring ist für uns vor Ort und berichtet aus der spanischen Hauptstadt und er bringt uns auf den neuesten Stand.
Fast zwei Wochen ging es um technische Details, doch kurz vor Schluss ändert sich das Bild. Inselstaaten im Pazifik, Entwicklungsländer und die Europäische Union fordern eine Abschlusserklärung, die die Staaten zu neuen Zielen im Klimaschutz aufruft. Zusammengeschlossen sind sie in der High Ambition Coalition. Das ist ein lockerer Zusammenschluss von Staaten, gegründet vor 4 Jahren in Paris, um dort ein ehrgeiziges Abkommen durchzubringen. Tina Stich von den Marshallinseln spricht für die Gruppe.
The High Ambition Coalition.
Die Koalition für hohe Ambitionen wird nicht ohne einen klaren Aufruf an alle Länder weggehen, indem sie aufgefordert werden, im nächsten Jahr ihre Ambitionen zu erhöhen. Das ist es, worauf wir uns in Paris geeinigt haben. Mein Land hat diese Beschlüsse schon gefasst. Und das ist es, was wir alle tun müssen, um eine sichere Zukunft für die heutige und für kommende Generationen zu schaffen. Die Europäische Union ist das Schwergewicht in der High Ambition Coalition. Sie hat mit ihrem Green Deal einen Anfang gemacht. Bis zum Jahr 2050 will sie klimaneutral werden. Mit dieser Entscheidung im Rücken fordert ihr Vizepräsident Frans Timmermans. Ich hoffe, diesem Schritt werden viele unserer Partner in der ganzen Welt folgen. Doch sie können das nur dann schaffen, wenn sie jetzt starten. Wir dürfen also die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass wir jetzt handeln müssen, wenn wir es bis 2050 schaffen wollen. Denn bisher haben zwar gut 70 ärmere Länder höhere Ambitionen zugesagt, doch noch kein weiterer größerer Industriestaat. Zumindest nicht auf der Bühne der öffentlichen Auftritte in Madrid. Doch Bundesumweltministerin Svenja Schulze hofft, dass sich das bald ändern wird. In Gesprächen mit Vertretern anderer Staaten hat sie ein anderes Bild ausgemacht.
Es gibt hier sehr viele, die sagen, dass sie mehr machen wollen. Also in unseren Gesprächen hier kriegen wir sehr, sehr gute Rückmeldungen. Und ich glaube, dass insgesamt hier schon so ein Signal ausgeht, dass wir mehr tun müssen. Der äußere Druck ist da, aber auch der Druck durch die Wissenschaft.
In den technischen Verhandlungen soll der Gipfel in Madrid die letzten Detailregeln für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens festlegen. Hier geht es vor allem um die Möglichkeit für Industriestaaten, Klimaschutz auch in Entwicklungsländern zu betreiben und die CO2-Einsparungen auf das eigene Konto anrechnen zu lassen, geregelt in Artikel 6 des Pariser Abkommens. Am Abend wurde bekannt, dass die Verhandlungen gerade in diesem Punkt nur mühsam vorankommen. Strittig sind unter anderem Emissionsrechte aus früheren Jahren. Einige Staaten, so Brasilien und Indien, wollen sie zu Geld machen. Umweltschützer befürchten dagegen, dass solche Rechte als Schlupfloch benutzt werden, um zusätzliche Emissionen zu rechtfertigen. Jennifer Morgan, die Chefin von Greenpeace International.
Also ich glaube, das ist sehr klar, dass es besser wäre, keine Artikel 6 für Carbon Market zu haben, als sowas mit so vielen Schlupflöchern.
Als Bremser werden vor allem Brasilien, Australien und die USA genannt. Es ist also durchaus möglich, dass das Thema noch einmal vertagt wird. Schon im vergangenen Jahr hatte es hier keine Einigung gegeben. Ohne eine Entscheidung sind alte Emissionsrechte wertlos. Das ist ein Druckmittel in den Verhandlungen. Die ziehen sich weiter. Die Unterhändler gingen mit dem Auftrag, für die noch offenen Fragen Lösungsvorschläge auszuarbeiten, in die Nacht. Bei den Vereinten Nationen ist für Entscheidungen Einmütigkeit gefordert. Wer den Prozess blockieren will, hat dazu also viele Möglichkeiten.
Aus Madrid berichtete Georg Ehring und die angesprochene Nacht von ihm dauert noch bis etwa 1 Uhr Nacht, hören wir aus Madrid. Morgen früh in unserer Frühsendung ab kurz nach 6 informieren wir weiter über den aktuellen Stand. Es ist jetzt 23.36 Uhr gerade geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung, das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Der Bundestag hat am Mittag eine Verschärfung des Waffenrechts beschlossen. Vorgesehen ist unter anderem ein nationales Waffenregister. Alex Krämer.
Mit dem Register soll sichergestellt werden, dass die Behörden den Weg von Waffen von der Produktion bis zur Vernichtung besser nachverfolgen können. Waffenbesitzer müssen künftig alle 5 Jahre nachweisen, dass sie ihre Pistolen oder Gewehre wirklich benötigen. Das soll für Sportschützen allerdings relativ einfach sein. Wenn die Behörden neue Waffenscheine ausstellen, dann müssen sie künftig immer beim Verfassungsschutz nachfragen. Und wer Mitglied einer verfassungsfeindlichen Vereinigung ist, also zum Beispiel ein sogenannter Reichsbürger, der gilt als unzuverlässig und soll keine Waffen mehr erhalten. Für die Länder ist es künftig einfacher, an belebten Orten oder an Schulen und Hochschulen Waffenverbotszonen einzurichten. Dort ist dann auch das Mitführen von Messern verboten. Beschlossen wurde die Reform mit den Stimmen von Union und SPD. Grüne und Linke hätten sich noch mehr Einschränkungen gewünscht. AfD und FDP gehen die Regeln dagegen zu weit. Sie sehen Waffenbesitzer unter Generalverdacht gestellt. Neben Einschränkungen gibt es im Gesetz auch Erleichterungen, nämlich für Jäger. Sie können künftig leichter Schalldämpfer und Nachtsichtgeräte kaufen.
In Istanbul hat der Prozess gegen den Ehrenvorsitzenden der alevitischen Gemeinde Deutschland begonnen. Turgut Öker wird beschuldigt, Präsident Recep Tayyip Erdogan beleidigt zu haben. Karin Senz.
Turgut Öker soll unter anderem zwischen 2012 und 2014 Erdogan in sozialen Medien beleidigt haben. Der war damals noch Ministerpräsident. In der Anklageschrift finden sich entsprechende Bilder, Texte und Reden, in denen auch die Worte Mörder, Dieb und Diktator vorkommen. Öker erklärte zu Beginn der Verhandlung, er habe nicht alle der aufgeführten Inhalte geteilt. Seine Anwälte sprachen von einem Prozess gegen die Aleviten, nicht gegen Öker. Immer wieder gibt es Kritik, dass die religiöse Minderheit der Aleviten in der Türkei diskriminiert wird. Öker, der 2015 kurz für die pro-kurdische HDP im Parlament saß, hat nach eigenen Angaben schon 2 Bewährungsstrafen wegen Beleidigung. Seit Wochen gilt für ihn eine Ausreisesperre. Zu dem Prozess war eine Beobachterdelegation aus Deutschland nach Istanbul gereist, darunter der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Bartke. Er kritisierte den ungewöhnlich kleinen Gerichtssaal. Viele der rund 80 Interessenten hätten draußen warten müssen. Der Gerichtssaal sei bewusst gewählt worden, um zu verhindern, dass Öffentlichkeit hergestellt werde, so Bartke. Der Prozess gegen den Ehrenvorsitzenden der Aleviten in Deutschland geht im Februar weiter.
Blick auf Österreich. Ibiza-Gate hat die Alpenrepublik vor wenigen Monaten erschüttert. Nun hat die FPÖ Heinz-Christian Strache aus der Partei ausgeschlossen. Clemens Fehrenkotte.
Das Votum war einstimmig. Der Vorstand des Wiener FPÖ-Landesverbands entschied, den ehemaligen Vorsitzenden Heinz-Christian Strache aus der Partei auszuschließen. Das ist für uns eine Befreiung, weil damit Ibiza für uns Geschichte ist, betonte Straches Nachfolger an der FPÖ-Spitze Norbert Hofer. Strache sei der Vorladung zur heutigen Sitzung des Wiener Parteigerichts nicht gefolgt. Das sei entbehrlich, habe Strache schriftlich mitgeteilt, so Hofer. Die FPÖ, die bis zum Ibiza-Skandal Mitte Mai mit der Volkspartei von Sebastian Kurz in einer schwarz-blauen Koalition regierte, wolle künftig eine, so wörtlich, seriöse, stabile, rechtskonservative Partei sein. An ihre Repräsentanten würden hohe Ansprüche gerichtet. Die FPÖ wolle hingegen nicht mehr eine Partei sein, in der es Skandale gebe und einen, so Hofer wörtlich, Personenkult. Zwischen Strache und der Parteiführung war es seit dem Ibiza-Skandal zu einem tiefen Zerwürfnis gekommen. Für das schlechte Abschneiden der Partei bei den Nationalwahlen Ende September machte die FPÖ-Führung Strache persönlich verantwortlich. Denn wenige Tage vor dem Wahlgang war bekannt geworden, dass Strache offenbar Parteigelder in beträchtlichem Umfang für private Zwecke hatte ausgeben können.
5G heißt der neue schnelle Mobilfunkstandard. Er soll bald flächendeckend in Deutschland ausgebaut werden. Durch welche Unternehmen bekommen den Zuschlag? Ein rein technisches Genehmigungsverfahren sollte das eigentlich klären. Nun haben die Fraktionen von Union und SPD einen de facto Ausschluss von Huawei gefordert. Damit stellen sich die Abgeordneten der GroKo gegen das Kanzleramt. Tobias Betz.
In dem Antrag fordern Union und SPD Hersteller, bei denen das Risiko von staatlicher Einflussnahme, Manipulation oder Spionage bestehe, sollten vom Markt ausgeschlossen werden. In dem Schreiben, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, benennen Union und SPD allerdings weder einen Staat noch ein Unternehmen. Doch klar ist, der chinesische Technologiegigant Huawei ist gemeint. Damit stellen sich die Abgeordneten der Großen Koalition gegen die Linie von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die CDU-Politikerin favorisiert ein rein technisches Genehmigungsverfahren. Bedeutet, kein Hersteller soll vorab ausgeschlossen sein und politische Bewertungen sollen keine Rolle spielen. Es ist ein Dilemma, denn Huawei ist der weltweit führende Hersteller der Technik, die für das 5G-Netz notwendig ist. Und das Unternehmen ist deutlich günstiger als etwa Konkurrent Ericsson. Aber das Unternehmen steht auch im Verdacht der Spionage. Denn China könnte per Gesetz Huawei zwingen, gesammelte Daten dem Staat zu übermitteln. Mit anderen Worten, ein Risiko der Spionage besteht durchaus. Huawei hat das stets bestritten. Geht es nach dem Schreiben von Union und SPD, müsste die Bundesregierung Huawei aber vom Markt ausschließen. In der kommenden Woche befasst sich der Bundestag mit Huawei.
Wir kommen zur Börse. Zunächst der Blick nach New York. Der Dow Jones schloss im Plus und landete bei 28.135 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq schloss ebenfalls im Plus und landete bei 8.488 Punkten, wie es in Frankfurt aussah. Ulla Herrmann.
Teileinigung im Handelsstreit der USA mit China. Wahlsieg der Konservativen in Großbritannien. Nun kann Boris Johnson den Brexit, den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union durchziehen. Der Nebel lichtet sich, freuten sich Anleger an den Börsen. Deutliche Kursgewinne an der Londoner Börse und beim britischen Pfund, Freude auch am Frankfurter Aktienmarkt. Dort sprang der DAX sogar zeitweise so hoch wie seit knapp 2 Jahren nicht mehr. Zwar bröckelten am Ende die Gewinne, aber es blieb ein Anstieg von 61 Punkten auf 13.282. Damit war es auch auf Wochensicht ein Plus von knapp 0,9% in Frankfurt. Volkswagen schaffte es im November rund 9,9 Millionen Wagen zu verkaufen. Der Wolfsburger Autokonzern steuert auf einen Auslieferungsrekord für das Gesamtjahr 2019 zu. VW-Aktien gewannen 2%, damit standen sie an der DAX-Spitze. Papiere der Konkurrenten Daimler und BMW zogen hinterher.
Christine Lambrecht will ernst machen. Mit einer Meldepflicht für soziale Netzwerke und härteren Strafen nimmt die Justizministerin den Kampf gegen Rechtsextremismus und Hass im Internet auf. Sie hat dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem sie ein Ende Oktober von der Bundesregierung beschlossenes Maßnahmenpaket umsetzen will. Gudula Geuter kommentiert.
Viel hilft viel. Das gilt nicht für das Strafrecht. Deshalb ist angesichts der Regellust der Bundesjustizministerin Misstrauen geboten. Je nachdem, wie genau man hinsieht, kann man im heute vorgelegten Referentenentwurf, der Rechtsextremismus und Hasskriminalität eindämmen soll, 7 bis 9 Verschärfungen finden. Und ganz besonderes Misstrauen ist geboten, weil es dabei überwiegend um sogenannte Äußerungsdelikte geht. Zu Zeiten, in denen viele den Eindruck haben, dass sich das Spektrum des Sagbaren verschiebt, ist das ein sensibler Punkt. Wie sensibel dieser Bereich des Strafrechts immer schon war, zeigt die Geschichte des Tatbestands der Befürwortung von Straftaten. Der wurde, nachdem es in 5 Jahren seiner Geltung ohnehin nur zu einer Verurteilung gekommen war, 1981 wieder abgeschafft, nicht nur wegen seiner Wirkungslosigkeit. Vielmehr, so damals die Begründung für die Streichung, habe der Paragraph dem Ansehen von Staat und Strafrecht mehr geschadet als genützt. Der Staat sei auch von unbescholtenen Bürgern als übergriffig empfunden worden. Das gibt zu denken, denn vom Delikt der Befürwortung bis zur jetzt wieder geplanten Billigung von künftigen Straftaten ist es nicht weit. Trotzdem genügt ein Blick in die einschlägigen Foren und Netzwerke, um zu sehen, dass eine Neuauflage der Norm richtig ist und das Ziel ein anderes. Denn wenn es heute im Internet um die Billigung von Straftaten geht, dann geht es in aller Regel um Befürwortung von Gewalt. Die richtet sich mal gegen Gruppen, mal gegen konkrete Personen. Und die Kommentare schaukeln sich hoch. Solche Äußerungen sind häufig rechtsextremistisch motiviert. Bei den derzeit vom Bundeskriminalamt registrierten politischen Straftaten sei das bei 77% der Fall, betonte Bundesjustizministerin Christine Lamprecht heute. Aber dieser Kontext hilft hier an sich nicht weiter. Im Gegenteil, dass das Maßnahmenpaket, das die SPD-Politikerin zusammen mit Bundesinnenminister Horst Seehofer geschnürt hat, den Kampf gegen Rechtsextremismus schon im Namen trägt, wirft eher ein schiefes Licht auf seine Ziele. Es geht nicht um Islamismus, um Rechts- oder Linksextremismus. Es geht nicht um eine konkrete politische Richtung. Es geht um den Schutz von Leib und Würde von Menschen. Und da muss derzeit im Internet viel getan werden, auch mit den Mitteln des Strafrechts. Das gilt auch für Bedrohungen und vieles mehr. Das allerdings ist nur so viel wert, wie es in der Praxis gilt. Wichtiger als höhere Strafrahmen für öffentliche Beleidigungen wird es daher sein, sie zu verfolgen. Hier sind die Länder gefragt. Wer Strafrecht verschärft, zeigt Handlungswillen. Das muss nicht als solches richtig sein. Und es gibt hier Schwächen in der Umsetzung mit dem unglücklichen politischen Kontext in einem ohnehin schwierigen Feld. Aber gegen die Verrohung im digitalen Umgang vorzugehen, auch mit den Mitteln des Strafrechts, ist richtig.
Gudula Geuter kommentierte. Er war einer der führenden Köpfe der türkischen Regierungspartei AKP und von 2009 bis 2014 der Außenminister der Türkei, Ahmet Davutoğlu. Im September diesen Jahres kam es zum offenen Bruch. Davutoğlu trat aus der Partei aus und nun hat er eine eigene Partei gegründet. Christian Buttgereit berichtet.
Nein, die großen Fernsehsender berichteten nicht über die neue Partei. Aber unter anderem das will Ahmet Davutoğlu ändern. Er verspricht mehr Meinungs- und Pressefreiheit. Wir werden dafür sorgen, dass die Medien nicht länger unter Druck gesetzt werden, dass es weder Zensur noch Autozensur gibt und Journalisten nicht willkürlich festgenommen und vor Gericht gezerrt werden. Und auch die Justiz solle unabhängig werden. Rund eine Stunde lang sprach Davutoğlu am Mittag in Ankara über die Ziele seiner Zukunftspartei, wie sie heißen soll. Rund 150 Gründungsmitglieder hat die Partei, davon ein Fünftel Frauen. Einige in der Türkei bekannte Namen sind darunter. Viele von ihnen waren zuvor in Erdogans AKP aktiv. Doch die islamisch-konservative Partei habe sich zu weit von ihren Grundwerten und von der Demokratie entfernt, beklagte Davutoğlu. Es gibt 3 wichtige Kriterien, die ein Regierungssystem demokratisch machen. Die Wahrung des Rechtsstaats, die verfassungsrechtlich verankerten Rechte und Freiheiten, die Gewaltentrennung und eine damit verbundene Kontrolle und Gegenkontrolle. Der 60-Jährige will die Türkei zurück zur Demokratie führen. Einer großen Rolle von Religion in der Politik erteilte er genauso eine Absage wie dem erst vor 3 Jahren per Volksabstimmung eingeführten Präsidialsystem. Auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen mit dem Präsidialsystem stehen wir für ein parlamentarisches System ohne jegliche Bevormundung. Aber dieses parlamentarische System darf nicht das gleiche sein, das uns der Putsch von 1980 beschert hat, sondern ein durch und durch freiheitliches parlamentarisches System. Davutoğlu war vor 3 Monaten aus Erdogans AKP ausgetreten. Er war von 2009 bis 2014 türkischer Außenminister und anschließend 2 Jahre lang Regierungschef. Ob seine neue Partei erfolgreich sein wird, ist noch nicht absehbar. In einer Umfrage vor Gründung der Partei sagten 3,4% der Befragten, sie würden eine von Davutoğlu geführte Partei wählen. Für den Einzug ins Parlament gilt in der Türkei jedoch eine 10%-Hürde. Die könnte Davutoğlu der Umfrage zufolge überwinden, wenn er sich mit dem AKP-Mitbegründer und ehemaligen Wirtschaftsminister Ali Babacan zusammentut. Auch der hat angekündigt, noch in diesem Jahr eine neue Partei zu gründen. Zu deren Unterstützern soll auch der ehemalige Staatspräsident Abdullah Gül gehören. Auf jeden Fall dürften die neuen Parteien Erdogans AKP Stimmen kosten. Allerdings sind die nächsten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen regulär erst 2023.
Aus Istanbul berichtete Christian Butgereit. Der frühere algerische Regierungschef ist auch der neue Präsident. Abdelmadjid Tebboune hat es geschafft. Er hat sich bei den Präsidentenwahlen gegen 4 Kandidaten durchgesetzt und er bleibt der starke Mann an der Spitze Algeriens. Das gefällt vielen im nordafrikanischen Land nicht. Die Folge: Massenproteste in der Hauptstadt Algier. Dunja Sadaki.
Wie angekündigt marschieren sie wieder in Massen auf den Straßen, schwenken Fahnen, Plakate und schreien dem Regime entgegen, dass es sich verziehen soll. Nach dem Freitagsgebet füllten sich die Straßen wieder massenhaft mit Menschen. Daran hat auch die Wahl am Donnerstag nichts geändert, sagt der 24-jährige Osama aus Algier. Diese Gang hat uns 5 Wölfe und ihren eigenen Präsidenten aufgedrängt. Und das ganze Volk lehnt ihn ab. Wir bleiben auf den Straßen, werden weiter friedlich demonstrieren und kämpfen bis zum Sturz dieses korrupten Regimes. Wir hoffen auf einen sofortigen Sieg für dieses Land. Szenen vom Wahltag. Vor allem in der Kabylei im Osten des Landes kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Wahllokale wurden mit Backsteinen und Zement verschlossen, Wahlunterlagen in Brand gesetzt. Laut Medienberichten griffen die Sicherheitskräfte hart durch. Vertreter der sogenannten Hirak-Protestbewegung beklagten hunderte verhaftete und verletzte Menschen. Die Wahlbehörde verkündete am Freitagmittag, Algeriens neuer Präsident heißt Abdelmadjid Tebboune. Rund 58% der Stimmen soll er erhalten haben. Tebboune war in der Vergangenheit mehrfach Minister und im Jahr 2017 Ministerpräsident unter dem ehemaligen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika. Er ist bei den vielen Demonstranten genauso verhasst wie seine 4 Kontrahenten bei der Präsidentschaftswahl. Sie alle gelten als Vertraute des ehemaligen Machthabers Bouteflika, den die Protestbewegung im Frühjahr nach 20 Jahren zum Rücktritt gezwungen hatte. Die Demonstranten halten die Wahlen für unrechtmäßig und manipuliert, sagt Politologe Kader Abdelrahim. Wir brauchen uns keine Illusionen machen, dass wir jetzt eine Demokratie oder einen Rechtsstaat haben werden. Ohne Zweifel wird das viel Zeit brauchen. Aber ich denke, das Regime wird jetzt erst einmal weitere Großbrände verhindern wollen. Ich glaube nicht daran, dass es in Gewalt umschlagen wird. Zumindest nicht im militärischen Sinne. Damit spielt der Politologe auf den mächtigen Armeechef Ahmed Gaid Salah an, der zurzeit als inoffizieller Machthaber des Landes gilt. Viele Bürger befürchten ein Eingreifen des Militärs. Der Druck auf das Regime wächst, auch wirtschaftlich. Algerien konnte bislang seine Staatskassen fast ausschließlich dank seiner Öl- und Gasvorkommen füllen. Das Problem: Der Ölpreis ist seit 2014 deutlich gesunken. Die algerische Regierung hat in den vergangenen 5 Jahren versucht, gegenzusteuern. So fördert sie beispielsweise die Autoindustrie und ließ hier sogar internationale Kooperationen zu. Der VW-Konzern konnte so 2017 ein Montagewerk eröffnen. Volkswagen verkündete nun aber, die Produktion werde vorerst ausgesetzt aufgrund der politischen Krise. Die Luft für das Regime wird dünner. Das beobachtet auch Politologe Kader Abdelrahim. Es gibt überhaupt keine Legitimität. Und wenn wir das bedenken, der neue Präsident wird intern und extern abgelehnt. Das wird die Position Algeriens international schwächen, weil sie sich auf internationalen Konferenzen ja auch präsentieren müssen. Seit einigen Monaten schon werden Geschäftsleute und Spitzenpolitiker mit Verbindungen zum Bouteflika-Clan angeklagt. Erst in dieser Woche wurden einige unter anderem wegen Korruption zu Haftstrafen verurteilt. Vor einem Jahr noch undenkbar. Algeriens Protestbewegung sieht die Verurteilten aber lediglich als Bauernopfer an. Sie wollen weitermachen, bis das ganze Regime fällt.
Wahlergebnis mit wenig Änderung, neue Proteste in Algerien. Dunja Sadaki berichtete. Um 23.53 Uhr kommen wir zur Presseschau. Tobias Zien aus unserer Nachrichtenredaktion ist zu mir ins Studio gekommen.
Heute habe ich nur ein Thema mitgebracht, die Wahl in Großbritannien. Dazu schreibt der Kölner Stadtanzeiger: Premierminister Johnson hat die britischen Konservativen nicht nur einfach zu einer absoluten Mehrheit geführt. Es handelt sich um einen Erdrutschsieg für den Regierungschef. Die größte Mehrheit seit Margaret Thatcher. Doch das Resultat ist ernüchternd, denn es hat ein Mann gewonnen, der wiederholt seine Verachtung für die parlamentarische Demokratie demonstriert hat. Die Weidener Zeitung Der Neue Tag führt aus: Die Briten hatten eigentlich keine Wahl. An Boris Johnson führte für all jene kein Weg vorbei, die einfach nur wissen wollten, woran sie sind. Selbst Labour-Wähler wechselten ins Lager der Tories und man kann es ihnen nicht verübeln. Parteichef Jeremy Corbyn drückte sich wochenlang um eine konkrete Antwort auf die Frage, wie er zum Brexit steht. Die Süddeutsche Zeitung weist auf folgenden Aspekt hin. Die größte Sorge muss Johnson mit Blick auf die Wahlkarte des noch vereinigten Königreichs befallen. Die klare Botschaft der Schotten und der Nordiren ist nämlich, dass sie sich von dieser Regierung nicht repräsentiert sehen. Die Spaltung Großbritanniens ist aber kein politisches Problem, sondern ein existenzielles. Die Einheit des Landes steht auf dem Spiel. In Nordirland gar der Frieden. Ähnlich sieht es die oberhessische Presse aus Marburg. Der Brexit ist mit diesem Votum näher gerückt. Doch das löst keins der Probleme Großbritanniens. Das Land droht im Innern auseinanderzubrechen. Schottland hat mit überwältigender Mehrheit die EU gewählt, was vielen jetzt gleichbedeutend ist mit der Unabhängigkeit. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung steht fest, dieser überraschend deutliche Ausgang der britischen Parlamentswahl markiert eine Zäsur für das Land und für Europa. Der haushohe Sieg der Konservativen und der Absturz von Labour schaffen Klarheit über die künftige Richtung. Damit haben die Wähler das Brexit-Votum von 2016 bestätigt und einer Linkswende eine Absage erteilt. Nach 3,5 Jahren quälender Selbstblockade wird das Parlament nun den Austrittsvertrag annehmen und den Brexit zum 31. Januar beschließen. Zum Schluss noch ein Blick in die Rheinzeitung aus Koblenz. Die Briten haben sich entschieden, gegen eine Zukunft Großbritanniens in der Europäischen Union, für den Brexit. Es nützt nichts, die Briten dafür zu verdammen. Die Entscheidung ist gefallen.
Tobias Zien mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Ich lege Ihnen an dieser Stelle noch unsere Frühsendung ans Herzen. Morgen früh ab kurz nach 6 geht's an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen. Auch dort werfen die Kollegen noch einen vertieften Blick nach Großbritannien. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht und ins Wochenende.